Ja, wir gehen heute weiter voran im Thema saftige Beziehungen. Und wie ihr sehen könnt, soll es heute um gesunde Beziehungen gehen. Darf ich das mal zur Seite stellen? Sonst habe ich das die ganze Zeit vor meiner Nase. Genau, da wir auf der Übersicht heute bei Saft 2 sind und somit bei dem Tomatensaft, dachte ich, ich ziehe mein Thema mal ein bisschen an der Tomate auf. Ich habe darüber nachgedacht, was kann mich eine Tomate über gesunde Beziehungen lehren? Und bevor wir in das Thema einsteigen, dachte ich, ich habe dann mal so gegoogelt, Tomate, ne? Was kann er denn schon über eine Tomate sagen, ne? Aber schon, wenn wir in den Supermarkt gehen. Der Presenter funktioniert nicht. Stellen wir fest, dass es sehr, sehr viele verschiedene Sorten von Tomaten gibt. Also schon im Supermarkt, ne, wenn ich manchmal einkaufe, denke ich mir, welche soll ich denn jetzt nehmen? Gibt es Cherry-Tomaten, Rispentomaten, Kirschtomaten, was auch immer. Es gibt jede mögliche Form von Tomaten. Es gibt sogar hier diese schwarzen, oh, Entschuldigung, ich dachte, das wäre das Licht, egal. Diese schwarzen Tomaten sogar, die sind nicht faul, das sind gesunde Tomaten. Also es gibt, dies hier sind jetzt alles gesunde Tomaten, sehr, sehr viele verschiedene Sorten, wie wir sehen. Und genauso wie es sehr viele verschiedene Sorten von Tomaten gibt, gibt es auch sehr viele verschiedene Sorten oder Arten von Beziehungen in unserem Leben. Wenn wir auf dieser Welt leben, was wir alle tun, sonst wären wir nicht hier, stehen wir zwangsläufig in Beziehungen mit anderen Menschen und wir haben unterschiedliche Formen von Beziehungen, egal ob wir es wollen oder nicht. Wir haben vielleicht Beziehungen in der Nachbarschaft, wir haben Beziehungen in der Familie, wir haben Arbeitskollegen oft, Freundschaften, vielleicht Leute, die wir beim Sport treffen oder die wir beim Einkaufen treffen. Überall auf dieser Welt sind Menschen und somit stehen wir auch ständig in Beziehung mit anderen Menschen. Natürlich sind die Beziehungen mal weiter weg und mal näher, aber zwangsläufig sind wir in Beziehung mit anderen Menschen und dürfen lernen, wie wir gesunde Beziehungen zu anderen Menschen leben können. Wenn wir die Beziehungen in unserem eigenen Leben mal überdenken, was wir so haben, ich weiß nicht, wie gesagt, Freunde, Nachbarn, vielleicht ein Ehepartner, das ist ja im Normalfall eigentlich die engste Beziehung, die es auf dieser Welt gibt, dann stellen wir fest, dass die Beziehungen entweder richtig schön gesund sein können, also voll prallen Lebens, so eine richtige Tomate, wo man so denkt, boah, da würde ich gerne reinbeißen, so lecker wie diese. Aber die Beziehungen können auch ungesund sein. Und fast jeder von uns, behaupte ich jetzt einfach mal, hat auch ungesunde Beziehungen. Vielleicht ist sie faul, so dass du es schon von außen siehst. Also es gibt Leute, da weiß man, die können sich nicht riechen. Oder manchmal, wenn man einen Freundeskreis hat, weiß man, man kann die und die Person nicht zusammen einladen, weil die überhaupt nicht miteinander klarkommen. Das sind Beziehungen, da siehst du schon von außen, dass das richtig faul ist, dass da irgendetwas nicht in Ordnung ist. Oder jemand kommt in den Raum und du merkst so richtig, wie sich die Stimmung verändert. Alles so, kriegt so eine Anspannung und du weißt genau, dass da etwas nicht stimmt. Manche Beziehungen faulen aber auch von innen. Das heißt, es sieht eigentlich nach außen erstmal so aus, als wäre alles okay. Glückliche Freundschaft, glückliche Ehe, gesunde Familie. Es sieht richtig toll aus. Aber du stehst vielleicht irgendwo und denkst dir, oh Mann, schon wieder diese Familienfeier und ich habe überhaupt keine Lust, den zu sehen. Und ich will ihn auch nicht begegnen und ich will auch nicht hören, was er sagt. Und eigentlich wäre es am besten, ich gehe gar nicht hin. Ich bin krank oder wie auch immer. Diese Beziehungen wirken vielleicht nach außen erstmal schön, aber im Kern drinne stimmen sie nicht. Und irgendwann wird sie zwangsläufig dann vielleicht so aussehen, die Beziehung, weil was von innen anfängt zu faulen, fault auch irgendwann nach außen. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns damit beschäftigen, wie wir selber Beziehung leben und wie die Beziehungen in unserem Leben aussehen. Ich habe mich das vor etwas mehr als einem Jahr habe ich wirklich angefangen, mich intensiv mit den Beziehungen in meinem Leben zu beschäftigen. Ich hatte einen emotionalen Tag und habe mal so überdacht, was ich für Beziehungen in meinem Leben habe, ob ich damit ganz zufrieden bin oder eher nicht so zufrieden bin. Und ich habe für mich selber festgestellt, dass viele Beziehungen vielleicht nicht so sind, wie sie sein sollten, egal ob sie nach außen gut aussehen oder nicht so gut aussehen. Und dass ich möchte, dass ich Beziehungen so leben kann, wie Jesus es sich für uns vorgesehen hat. Und ich bin davon überzeugt, dass das gesunde Beziehungen sind. Und ich habe mich wirklich sehr damit beschäftigt, habe Jesus wirklich gebeten, dass er mir hilft, einfach mehr zu verstehen, wie ich Beziehungen zu anderen Menschen gestalten kann, dass sie entweder gesunden können, wenn sie nicht gesund sind, oder wenn ich jetzt neue Beziehungen lebe, möglichst gleich gesund anfangen. Und ich denke, dass Jesus auch mein Gebet ein Stück weit erhört hat. Ich bin wirklich, glaube ich, gesegnet damit, dass er mich dann mit ein paar Menschen in Kontakt gebracht hat oder ein paar Beziehungen verändert hat, die mich sehr, sehr weitergebracht haben. Und deswegen glaube ich einfach oder merke ich einfach auch, wie das eigene Leben positiv verändert, wenn man anfängt, Beziehungen gesund zu leben oder gesunden zu lassen. Und ich denke, wenn wir wissen wollen, wie eine gesunde Beziehung aussieht, wie sozusagen die perfekteste, gesundeste Beziehung aussieht, dann kommen wir zwangsläufig auf die Beziehung, die Jesus zu seinem Vater hatte. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Das heißt, Jesus und sein Vater waren eine vollkommene Einheit. Es gab nichts zwischen ihnen, was sie irgendwie getrennt hat, wo man auf sich aufpassen musste sozusagen, wo man was zurückhalten musste, was sie gehindert hat, sich richtig zu öffnen. Sie kannten sich durch und durch. Sie waren vollkommen eins. Da war keine Angst zwischen, keine Scham, keine Verletzung. Sie waren eine vollkommene, oder sie sind, jetzt sind ja immer noch, aber er hat es gesagt in der Vergangenheit, sie sind eine vollkommene Einheit. Jesus verdeutlicht das auch nochmal in Johannes 14, Vers 9 bis 11. Da fragt Philippus ihn, wie denn der Vater ist. Und Jesus sagt dann zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, tut die Werke. Glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Das heißt, Jesus macht hier nochmal ganz deutlich, dass er und der Vater eine Einheit sind. Sie sind unzertrennlich sozusagen. Sie haben die perfekte Beziehung. Er sagt es nochmal in Johannes 14, Vers 20. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das heißt, er will uns eigentlich in dieses Dreiergespann mit reinnehmen und bietet uns diese perfekte Beziehung an, die er zu seinem Vater hat. Er möchte praktisch uns damit reinnehmen und sagt, ich bin in meinem Vater, wir sind die vollkommene Einheit und ihr seid in mir, wenn ihr euch dafür entscheidet, und ich bin dann in euch. Das heißt, ihr seid mit mir zusammen die vollkommene Einheit mit meinem Vater. Und Ich habe mir dann nochmal ein Stück von dem hohepriesterlichen Gebet angeguckt. Das ist das Gebet, was Jesus gesprochen hat vor seiner Kreuzigung. Also er wusste, dass er jetzt sterben wird im Garten Gethsemane. Und ich glaube, wenn wir uns dieses Gebet angucken, dann ist es, als ob wir wirklich in die Tiefe der Tiefen von Jesus, seinem Herzen, gucken. Ich meine, er weiß, dass er sozusagen gleich sein Leben geben wird. Selbst für uns Menschen hat das ja eine besondere Bedeutung. Wenn wir jetzt wüssten, dass wir morgen sterben, werden wir den Tag heute wahrscheinlich anders leben. Wir werden anders mit den Menschen umgehen. Wir werden uns nochmal überlegen, sozusagen, was wir zurücklassen auf dieser Welt. Und Jesus sagt in Johannes 17, Vers 20 bis 21, ich finde es so stark, er betet da also praktisch. Er sagt, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Er bittet hier erstmal für uns. Ich meine, Jesus ist kurz vorm Sterben und denkt an uns. Das ist, finde ich, schon... Hui, wenn ich mir so mein Leben angucke, dann denke ich mir, vielleicht hättest du lieber an irgendwen Gutes denken sollen. Aber er in vollkommener Liebe denkt an dich und an mich, kurz bevor er stirbt, und betet für uns. Er betet nicht nur für uns, sondern auch gleich in weiser Voraussicht mit für die, welche durch unser Wort an ihn glauben werden. Also welche durch unser Zeugnis zu Jesus finden werden. Für die bittet er gleich mit. Und er bittet, dass wir eins sind, gleich wie er mit seinem Vater eins ist. Also auch diese perfekte, vollkommene Beziehung haben. Und zwar damit die Welt glaubt, dass Gott ihn gesandt hat. Es gibt ja auch diesen Bibelvers, an der Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid, glaube ich. Das heißt, die Beziehung, die wir leben, dient als Zeugnis dessen, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Also was für eine hohe Priorität sollte es in unserem Leben haben, gesunde Beziehungen zu leben, wenn unsere Beziehungen der Welt das Evangelium predigen? Ohne dass wir es wortwörtlich predigen. Ja, das Problem ist, wir sind Menschen. Wir haben diese perfekte Beziehung zwischen Gott und seinem Vater, und diese perfekte Beziehung möchte er uns gerne geben, aber wenn der Faktor Mensch ins Spiel kommt, dann wird es schwierig. Und ich... möchte dafür nochmal zurückgehen in Johannes 1, Vers 1 bis 11. Ihr kennt die Verse bestimmt alle. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also das Wort ist hier Jesus. Dieses war im Anfang bei Gott. Also Jesus war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also hier die totale Fülle, ja. Jesus war im Anfang bei Gott. Es ist alles durch Jesus entstanden. Es gibt nichts, was nicht durch ihn entstanden ist. Und in ihm war das Leben und er ist das Licht für die Menschen, also die totale Fülle. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, Jesus sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, also er ist gekommen, und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das heißt, Jesus kommt aus der Einheit mit seinem Vater auf unsere traurige Erde, möchte uns die perfekte Beziehung bringen und der Mensch, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also der Mensch kommt hinzu und gleich haben wir das Problem von Ablehnung, Unverständnis, Lieblosigkeit, Abwehr, das, womit wir halt auch jeden Tag auf dieser Welt konfrontiert sind. Der eine mehr, der andere weniger. Und ich denke, dass es zumindest drei Schlüsse gibt, die wir von Jesus lernen können, sozusagen als Grund dafür, wie wir gute Beziehungen leben können, obwohl wir selbst ein Mensch sind, somit ja die Perfektion schon mal vorbei ist und in den meisten Fällen der andere ja auch noch ein Mensch ist. Das heißt, wir haben zwei Menschen, die nicht perfekt sind und manchmal auch nicht nett sind und auch nicht nett sein wollen. Und unsere Herausforderung ist, mit diesen Menschen trotzdem in guter Beziehung zu stehen, obwohl wir selber auch nur ein Mensch sind und Fehler haben. Aber wir haben Jesus auf unserer Seite. Und so denke ich mir, dass wir einfach mal schauen können, was wir von Jesus lernen können, wie wir gute Beziehungen leben können. Das erste Prinzip, was ich denke, was wir lernen können und auch lernen müssen, ist, sprichwörtlich gesagt, trau, schau, wem. Es ist normal, dass wir unterschiedliche Beziehungen haben, wie ich vorhin schon gesagt habe, und auch unterschiedlich enge Kreise haben. Wenn wir uns das am Beispiel Jesus zum Beispiel angucken, mit den Beziehungen, die er hier auf der Erde hatte, hatte er ziemlich viele Nachfolger. Das ist also so der weiteste Kreis, den es gibt. Also es gab viele, die Jesus mal nachgefolgt sind. Manchmal sind sie weiter mitgekommen, manchmal sind sie dann auch irgendwann wieder gegangen. Aber er hatte einen Umkreis von Nachfolgern. Der etwas engere Kreis schon, das waren seine Jünger. Also die wirklich, ich sage jetzt mal, regelmäßig mit ihm mitgingen. In diesem engeren Kreis hatte er noch einen engeren Kreis. Das waren die 12 Apostel. Also in Lukas 6, Vers 13 bis 16, da ruft er seine Jünger zu sich und er wählt aus ihnen 12, die er dann auch Apostel nennt. Das heißt, das sind Leute, die ihm noch mal enger stehen. Das sind auch die, die er dann ausgesandt hat, damit sie selber das Evangelium verbreiten. Und aus diesen 12 gibt es auf jeden Fall noch mal 3 Freunde, die Jesus noch mal enger sind. Er nahm die zum Beispiel mit, als er auf den Berg stieg, bei der Verklärung. Ich denke, die meisten von euch wissen, wo ich bin. Das ist so in Lukas 9, Vers 28. Da nimmt er Petrus, Johannes und Jakobus zu sich und steigt dann mit ihnen auf einen Berg, um mit ihnen zu beten. Und auf diesem Berg wird er dann verklärt. Aber er hat sich diese 3 ausgepickt. Und diese 3 nimmt er auch ein Stück weiter mit sich, als er im Garten Gethsemane ist. Da heißt es in Markus 14, Vers 33, und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Das heißt, im Garten Gethsemane war es ja auch so, er war dort mit seinen 12 Aposteln oder seinen 11 nur noch nach dem Abendmahl, und hat zu denen gesagt, sie sollen da warten und beten. Und er nimmt dann 3 mit sich und geht nochmal ein Stück weiter. Also diese 3 waren nochmal enger an seinem Herzen dran. Ich glaube, es gibt noch die Theorie, dass Johannes nochmal ein bisschen enger war, also vielleicht der Engste war. Aber was ich euch damit sagen will, ist, dass es normal ist, dass wir Freunde haben, die näher an uns dran sind und Freunde haben, die weiter weg sind. Und es ist ein gesunder Selbstschutz, nicht jedem Menschen an unserem Innersten teilhaben zu lassen. Wenn wir ein bisschen später in der Predigt wird das auch nochmal interessant. Es ist normal und man sollte auch weise damit umgehen, wem man sich wirklich anvertraut. Wenn ich dann später anfange mit Ehrlichkeit und es ist wichtig, dass wir sozusagen uns da auch Weisheit schenken lassen und das auch, ich sage jetzt mal ein Stück weit erstmal testen, wie weit kann ich der Person vertrauen? Es ist nicht weise, einer Person dein Innerstes zu erzählen, wo du weißt, dass es hinterher die halbe Stadt weiß. Dann wirst du sehr verletzt sein, was dann auch berechtigt ist, weil es gibt halt Menschen, die sind vertrauenswürdiger und Menschen, die sind nicht so vertrauenswürdig. Und es gibt auch Menschen, mit denen bist du mehr auf einer Wellenlänge und mit welchen da bist du nicht mehr auf einer Wellenlänge. Und ich glaube, dass es was ist, wo wir für beten können und auch beten sollten, dass Jesus uns einfach Weisheit schenkt, mit wem wir engere Beziehung bauen und mit wem nicht. Und wenn wir vielleicht gar keinen haben, mit dem wir gar nicht so enge Beziehung bauen können, dass wir wirklich dafür beten, dass Jesus uns eine Person gibt, mit der wir enge Beziehung haben können. Ich habe sehr, 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 sehr lange für eine beste Freundin gebetet. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, wo sie herkommen soll. Und Jesus hat mein Gebet erhört und hat mich noch mit ganz anderen, ganz tollen Freunden gesegnet. Und es ist für uns selber extrem wichtig, dass wir gute Freunde haben. Wenn wir keine guten Freunde haben, dann möchte ich euch wirklich ermutigen, dass wir dafür ins Gebet gehen, dass wir Freunde, also wirklich enge Freunde haben. Das ist wichtig für uns. Jesus hat uns nicht nur für die Beziehung nach oben geschaffen, sondern auch für die Beziehung untereinander. Und es ist wichtig, dass wir Menschen haben, mit denen wir wirklich auch unser Herz teilen können, mit denen wir den Weg zusammengehen können, wo wir miteinander einstehen können und beten können und ehrlich zueinander sein können. Das ist für uns selber ein Riesengeschenk. Genau. Er nahm die drei mit sich, das heißt, er ließ sie auch näher an sich ran, als er die anderen an sich rangelassen hat. Und so dürfen wir auch Menschen, mit denen Jesus das ermöglicht, näher an uns ranlassen, uns öffnen, Dinge miteinander teilen, auch in schweren Situationen. Es stärkt eine Freundschaft enorm. Enorm. Zweitens denke ich, dass wir auf, egal ob es jetzt eine weite Beziehung ist, also meinetwegen die Kassiererin am Supermarkt oder eine Beziehung, die uns sehr, sehr eng ist, sollten wir uns natürlich an der Bibel orientieren, wenn wir gesunde Beziehungen leben wollen. Und das erste, wichtigste Prinzip ist Ehrlichkeit beziehungsweise Aufrichtigkeit. In Sprüche 16, Vers 28 heißt es, ein verdrehter Mann entfesselt Streit und ein Verleumder trennt vertraute Freunde. Ein Verleumder trennt vertraute Freunde, das heißt, die Freunde kennen sich eigentlich, sie sind miteinander vertraut. Dann kommt wer anders und sagt etwas Falsches und das Falsche hat so eine Macht, dass es die vertrauten Freunde trennen kann. Wenn wir uns Jesus ansehen, war er extrem ehrlich. So ehrlich, dass ich mir manchmal, wenn ich die Bibel lese, denke, boah, Jesus, das kannst du doch jetzt nicht wirklich gesagt haben, oder? Also stellt euch mal vor, ihr seid jetzt mit Jesus unterwegs und ihr fühlt euch so richtig gut, ja? Und dann sagt er, ja, ich werde sterben und dann in 3 Tagen wieder auferstehen. Und du sagst zu ihm, das geschehe dir bloß nicht her. Und du meinst es ja richtig gut. Und er sagt zu dir, was sagt er? Durch dich spricht der Teufel. Also das ist menschlich, was du sagst. Das ist der Feind, das ist nicht göttlich. Und du denkst dir, wow, hat mal jemand schon mal ein Freund sowas zu euch gesagt? So jemand, den ihr so richtig vertraut habt? Ich meine, das war einer seiner 3 engsten Freunde. Und Jesus sagt einfach mal zu ihm, das ist nicht göttlich, das ist der Feind, der durch dich spricht. Also der Teufel, also das Schlimmste, was passieren kann sozusagen. Jesus war extrem ehrlich mit seinen Freunden, mit seinen Beziehungen. Und ich glaube, dass wir wagen dürfen und wagen müssen, ehrlich miteinander zu sein. Das, was wir nicht sagen, selbst wenn wir es nicht sagen, weil wir den anderen schützen wollen, hat eine extreme Macht in Beziehungen, weil es uns voneinander trennt. Ich bin selber ein Mensch, der nicht so gerne Menschen Dinge sagt, die nicht so schön sind. Also ich versuche mal alles noch so ganz schön auszukleiden. Es sei denn, ich bin so richtig am Ende, dann kann ich auch richtig fies werden. Aber jetzt mal so im Normalfall. Im Normalfall versuche ich alles immer noch so ein bisschen auszukleiden und so ein bisschen vorsichtig zu sagen, damit ich bloß niemanden verletze und niemandem zu nahe trete und so weiter und so fort. Und das ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Ich möchte ja jetzt auch nicht, dass man dem anderen voll seine Meinung ans Gesicht knallt und dann weggeht. Das wäre auch definitiv nicht in der Liebe. Aber wir müssen lernen, ich muss lernen, ehrlich zu sein. Und auch zu sagen, wenn mich Dinge stören oder verletzen. Ich habe das letztes Jahr extrem gelernt, wie sehr Ehrlichkeit eine Beziehung festigt. Ich, wie gesagt, ich war sonst immer eher so ein Mensch, der eher das nicht gesagt hat und dann bist du halt frustriert und dann denkst du dir, naja, man soll ja den anderen lieben und nächstes Mal werde ich auch wieder ganz offen sein und vielleicht klappt das auch, vielleicht klappt das sogar eine recht lange Zeit, aber irgendwann kommt man an so einen Punkt, wo man so merkt, oh, dass man das irgendwie jetzt auch nicht mehr schafft und man fühlt sich gar nicht mehr wohl in der Beziehung und dann wird es schwierig. Und letztes Jahr durfte ich durch verschiedene Menschen in meinem Leben lernen, wie sehr es eine Beziehung festigt, wenn du ehrlich bist. Ich bin ein Mensch, ich sage Dinge nicht so gerne, weil ich dann Angst habe, dass der andere mich nicht mehr mag. Gerade wenn mir eine Person sehr wichtig ist. Deine beste Freundin oder wer auch immer. Und dann muss ich der sagen, hier, das hat mich verletzt. Oder ich bin traurig darüber, dass dies und das ist. Dann denke ich mir, oh Mann, wenn ich der das jetzt sage, vielleicht sieht die das gar nicht so. Und dann denkt sie sich, oh, Jemina, die stellt sich wieder nur so an. Aber wenn ich das nicht sage, dann passiert etwas, dass eine unsichtbare Mauer zwischen uns beiden wächst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und das ist was, was der Teufel nutzt, um die Beziehung zu entzweien. Das fängt mit einer ganz kleinen Sache an. Vielleicht bist du irgendwie traurig, dass irgendwer abgesagt hat oder was auch immer. Oder schon zweimal oder dreimal oder viermal abgesagt hat. Und du sagst dir selber, naja, muss ich ja nicht so persönlich nehmen. Aber wenn du dich nicht traust, mit der Person darüber zu reden, wächst das in dir. Und dann passiert vielleicht noch irgendwas anderes, wo du dich von der Person nicht so gut behandelt fühlst. Und du redest nicht darüber und es wächst und wächst und wächst und irgendwann wunderst du dich, warum deine Freundin eigentlich nicht mehr richtig deine Freundin ist in deinem Herzen. Oder dein Ehepartner, die nicht mehr so nahe ist, wie er es mal war vor 3 Jahren. Ja, ich möchte euch wirklich ermutigen, ehrlich zueinander zu sein. In Sprüche 27, Vers 5 bis 6 heißt es, besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Hier steht drinne, dass es die Liebe ist, die verheimlicht. Und es heißt ja auch, die Liebe deckt eine Menge Fehltaten zu. Aber trotzdem müssen wir ehrlich sein. Die Liebe vergibt wieder, die Liebe hilft uns auch auf den anderen wieder neu zuzugehen, aber die Liebe lügt nicht. Natürlich muss das im richtigen Rahmen sein. Ich hoffe, ihr versteht mich. Es muss der richtige Umstand sein und es ist sehr empfehlenswert, gerade wenn es schwerere Gespräche sind, dass man auf jeden Fall vorher betet und einfach mit Jesus seiner Weisheit daran geht. Zweite Prinzip, Weisheit. In Jakobus 3, Vers 17 heißt es, die Weisheit von oben ist aber erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Da steht ja auch die Weisheit von oben. Ja, so weise können wir mit unserem Nächsten nur umgehen, wenn wir die Beziehung mit Jesus bebeten und besprechen und führen. Wir können zu dem Nächsten nur friedfertig und gütig sein, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Kein normaler Mensch kann das, sonst würde es diesen Krieg auf dieser Welt nicht geben. Sie lässt sich etwas sagen, das heißt, ich selber muss mir auch etwas sagen lassen können. Wenn mir dann mein Gegenüber sagt, hier, dies oder das hat mich aber auch verletzt oder fand ich nicht gut, dann ist es manchmal schwer, sich nicht gleich zu rechtfertigen. Ich bin dann eine Person, die eigentlich, ja, dann gerne auch sich irgendwie verteidigt oder so, ja. Ne? Aber manchmal ist es gut, einfach still zu sein und sich das durch den Kopf gehen zu lassen. Und es ist ein Segen, wenn uns Menschen etwas sagen. Meine Mama, die sagt mir manchmal auch Dinge, wo sie weiß, dass das ein bisschen schwierig für mich ist, was sie jetzt sagt, weil mich das vielleicht verletzt oder das ein bisschen, ja, ich das vielleicht nicht so gern hören will. Aber sie sagt mir das trotzdem im richtigen Moment Und ich bin ihr sehr dankbar, dass sie mir das sagt, auch wenn ich vielleicht, es tut mir leid, nicht immer gut darauf reagiere. Aber ich komme später zur Ruhe, reflektiere das für mich, spreche mit Jesus darüber, sage, Herr, ich möchte so nicht sein, bitte verändere mich. Und wenn sie mir das nicht sagt, man sieht ja oft den Balken im eigenen Auge nicht, ne? Wir brauchen Menschen, die uns reflektieren, dass wir uns auch etwas sagen lassen. Die Weisheit ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Das heißt, derjenige, der uns das sagt, in so einer Beziehung, kommt natürlich auch auf die Beziehung drauf an, sollte versuchen, das in Barmherzigkeit zu machen und mit Liebe und einfach in Aufrichtigkeit, so dass es auch zu unserem Herzen durchdringen kann, ohne dass wir gleich irgendwie dann eine Schutzwand aufstellen müssen. Dritte Prinzip, Freundlichkeit. Sprüche 16, Vers 24 sagt, freundliche Worte sind wie Honigseim, süß für die Seele und heilsam für das Gebein. Auch noch ein kleiner Reim. Freundlichkeit, ist euch schon mal aufgefallen, wie sehr Menschen sich über Freundlichkeit freuen können? Wie sehr manche Menschen irritiert sind, wenn du sie einfach nur mal anlächelst? Ja, oder auch morgens, wenn du einfach mal richtig freundlich und fröhlich schon guten Morgen sagst. Ne? Viele Menschen, die sind dann morgens so, oh, so richtig nölig und ich kann es auch verstehen, dass manche morgens noch ein bisschen verpeilt sind. Aber ich denke mir, man kann sich ja auch mal ein bisschen zusammenreißen. So, wenn man dann auf der Arbeit ist, dann hat man ja auch schon, ist schon aufgestanden und hatte schon seine 10 Minuten. Und dann kann man ja auch ganz freundlich guten Morgen sagen. Amen. Einfach so kleine Dinge. Freundlichkeit ist wirklich, das lässt sich natürlich auch in die engste Beziehung, sei auch zu deinem Ehepartner bitte freundlich, ja. Aber Freundlichkeit ist so einfach. Es ist so einfach, freundlich zu sein, zu Menschen auch, die wir gar nicht weiter kennen, mal auf der Straße, keine Ahnung, jemandem über die Straße zu helfen, wenn die Omi da nicht rüberkommt oder... Na, ihr wisst schon, es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, wo Jesus uns einfach gebrauchen kann, um so einen kleinen Sonnenstrahl in das Leben eines anderen zu schicken. Und es ist wirklich einfach. Und hinterher wird es dir auch viel besser gehen, wenn du freundlich warst. Und freust du dich darüber, dass sich die andere Person so gefreut hat. Und alle sind glücklich. Okay, vierte Prinzip, Empathie. Empathie ist die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in einen anderen Menschen hineinzufühlen. Das ist dringend notwendig, damit sich der andere verstanden fühlt. Es gibt Menschen, die sind empathischer und Menschen, die brauchen noch ein bisschen mehr Gnade davon Jesus. Oft, tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, oft sind Frauen ein bisschen empathischer. Aber nicht immer. David, guck mich nicht so böse an. Aber ich bin mir sicher, dass auch Männer empathisch sein. Ich kenne auch empathische Männer. Und ich glaube, dass Jesus gerade den Männern auch da helfen möchte, sich besser in ihre komplizierten Frauen einzufühlen. Wir Frauen, wir sind einfach ein bisschen kompliziert. Das ist so. Aber Jesus hat uns so gemacht und das ist auch gut. In Philipper 2, Vers 3 bis 4 heißt es, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Wenn jeder für den anderen sorgt, ist auch für alle gesorgt, ne? Also lasst uns doch einfach, gerade ich sag jetzt mal in der Gemeinde, wo wir wirklich ja die Beziehungen haben, wo ja Jesus auch einfach sich da drinne vergrößern möchte, lasst uns doch wirklich einfach mal den anderen fragen, hey, mit ernsthaftem Interesse, wie geht es dir beim Kaffee? Nicht gleich kommen und lossprudeln, was du alles diese Woche erlebt hast und was du jetzt unbedingt loswerden musst, sondern mal den anderen fragen, wie geht es dir? Kann ich etwas für dich tun? Kann ich dich in einer Sache unterstützen im Gebet oder auch ganz praktisch? In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Fünfte Prinzip, Barmherzigkeit lehrt uns Jesus am barmherzigen Samariter. Die Geschichte kennt ihr, glaube ich, alle. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. Und natürlich könnte ich jetzt noch ganz, 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 ganz viel sagen. ne, weil die Bibel ist ja voll von diesen guten Früchten des Geistes. Aber zusammenfassend kann man sagen, dass in Matthäus 7, Vers 12 steht, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihr ihnen ebenso. Ihr kennt bestimmt dieses Sprichwort, was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Manchmal hilft es einfach, wenn wir mal in uns gehen und uns überlegen, ob wir von den anderen so behandelt werden wollen, wie wir ihn behandeln. Natürlich ist die Sache leider sehr komplex, weil wir ja nur Menschen sind und uns leider auch nicht immer so verhalten können, wie wir uns gerne verhalten würden. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass über allem die Liebe steht. Die Liebe fasst eigentlich alle Prinzipien zusammen, die 5 Prinzipien und noch mehr Prinzipien. Die Liebe ist das, was uns befähigt, gesunde Beziehungen zu führen und Beziehungen heilen zu lassen. Selbst wenn wir von dem anderen abgelehnt werden. Jesus sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Und er sagt das nicht, weil wir das können, sondern weil er uns dazu befähigen will, dass wir das können. Das heißt, selbst mit den Menschen, die es ja eigentlich gut mit uns meinen, die uns wirklich auch lieben, wie viel mehr sollten wir die lieben, wenn Jesus uns schon sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen? In Kolosser 3, Vers 12 bis 14 heißt es, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie auch Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Ich finde, dass diese Verse es so gut zusammenfassen, denn das zeigt uns auch nochmal, wir müssen als erstes erkennen, wenn wir gesunde Beziehungen leben wollen, wer wir sind. Wir können nicht gesunde Beziehungen leben, wenn wir selber mit uns total im Unreinen sind. Wir müssen zuerst erkennen, dass wir Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte sind. Wenn du weißt, dass du von Gott auserwählt, geheiligt und geliebt bist, was tut es dann, wenn dir so ein Mensch sagt, dass du, weiß ich nicht, eine Zicke oder hässlich oder doof oder dick oder dumm oder was auch immer bist. Das verletzt uns oft so sehr und es fällt so wenig in das Gewicht, was Gott über uns sagt. Aber das sollte die höchste Priorität haben. Gott sagt, du bist meine Auserwählte. Die Frauen, die träumen ja immer davon, dass dann der Prinz kommt und sie auserwählt. Und Gott sagt, du bist meine Auserwählte, du bist mein Auserwählter. Ich habe dich rausgepickt aus der Menge. Ich habe dich gemeint. Du bist nicht durch Zufall, hast dich nicht durch Zufall bekehrt und hast mich auch nicht durch Zufall kennengelernt, sondern ich wollte, dass du mit mir zusammenlebst. Du bist mein Auserwählter, mein Heiliger und mein Geliebter, meine Geliebte. Wenn wir das erkennen, können wir aus dieser Beziehung, die wir zu Jesus haben, weil wir begreifen, dass er uns vergeben hat, auch anderen vergeben. Jeder von uns hat Fehler und jeder von uns war ein Sünder, bevor er Jesus kennengelernt hat. Und vielleicht war der eine ein bisschen besser und der andere ein bisschen schlechter nach menschlichen Maßstäben. Aber das, was ich vergeben bekommen habe in meinem Leben, ich persönlich, da ging es, glaube ich, nee, das, so möchte ich es auch nicht sagen, aber das, was ich vergeben bekommen habe, macht mich frei, anderen zu vergeben, wo sie sich an mir verfehlen. Auch wenn das große Verfehlungen sind und auch wenn das Verfehlungen sind, wo was wirklich zerstörerisch ist, Manche von uns haben vielleicht wirklich zerstörerische Dinge erlebt, aber Jesus befähigt uns, anderen zu vergeben, damit wir selber heil werden in unserem Herzen. Und wenn wir heil sind, können wir heile Beziehungen leben. Dann können wir über allem das Band anziehen der Liebe, weil wir wissen, dass wir geliebt sind. Und so komme ich auch zum letzten Punkt. Ich habe ihn genannt, sehen mit Gottes Augen. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat diese Welt geliebt. Er liebt uns nicht erst, wenn wir gut sind. Er hat uns geliebt, er hat mich geliebt, als ich am Nullpunkt meines Lebens war. Wisst ihr, manchmal denke ich darüber nach, so bei den Freunden, die man so hat und dem Bekanntenkreis, den man so hat. Wer bleibt denn über, wenn es mir mal richtig schlecht geht? Wer bleibt denn dann davon? Bei manchen bin ich mir sicher, dass sie bleiben. Bei manchen bin ich mir nicht so sicher. Bei manchen bin ich mir ziemlich sicher, dass sie dann nicht mehr da sind. Wisst ihr, wer euch nie verlassen wird, wer euch geliebt hat, als ihr ganz unten wart und euch auch immer lieben werdet, egal wie sich das Leben entwickelt, ist Gott. Der hat sich für uns hingegeben, als wir es definitiv nicht wert waren. Und so dürfen auch wir durch seine Gnade und durch seine Liebe, die er uns gibt, unseren Nächsten lieben, auch wenn der es in Anführungsstrichen nicht wert erscheint. Wenn der unsere Vergebung nicht wert erscheint, weil er vielleicht schon 5-mal draufgehauen hat und auch noch gerne 10-mal mehr draufhaut und vielleicht auch jedes Mal neu draufhaut. Vielleicht hat man so einen fiesen Arbeitskollegen oder so, der einen wirklich jeden Tag neu schön pickt. Und jeden Tag neu stehst du dir da und denkst dir, Jesus, ich möchte diese Person sehen, wie du sie siehst. Ich möchte sehen, dass du diese Person trotzdem liebst, dann können wir mit der Person anders umgehen. Dann können wir ihr mit Liebe begegnen und mit Freundlichkeit weiter begegnen, selbst wenn die Person erstmal nicht so schnell knackt. Manche knacken manchmal irgendwann und manchmal auch nicht, aber ich bin mir sicher, dass Jesus es für unser Bestes gebrauchen wird. Und wenn es nur dazu dient, dass wir mehr die Menschen sehen mit seinen Augen und mehr lernen, auch zu Menschen, die nicht so nett zu uns sind, mit ihnen zu begegnen in der Liebe Gottes und ihnen zu begegnen mit den Augen Gottes und sie zu sehen, wie Jesus sie geliebt hat, als er ans Kreuz ging. Er ist auch für den ans Kreuz gegangen, der dir schadet. Und er hat auch diesen Menschen geliebt. Und er möchte auch, dass dieser Mensch errettet wird. Ich dachte, dass wir vielleicht einfach noch einen Moment uns Ruhe nehmen und einfach noch mal kurz uns durch den Kopf gehen lassen, wo wir wissen, dass wir vielleicht Beziehungen haben, die bereinigt werden müssen. Oft liegt es daran, dass wir selber Vergebung aussprechen müssen und das, was heißt müssen, wir dürfen. Es kommt einem, glaube ich, oder mir kam es in meinem Leben manchmal so vor, dass wenn ich der Person vergebe, dass die dann sozusagen gewonnen hat. Es gab Menschen, die Dinge in meinem Leben getan haben, die definitiv das Potenzial gehabt hätten, mein Leben zu zerstören. Und ich weiß auch, dass wenn ich Jesus nicht kennengelernt hätte, ich niemals die Person wäre, die ich heute bin. Aber Jesus bietet uns an und ermutigt uns, den Personen zu vergeben, damit wir selber frei sind. Die andere Person hat nichts davon, wenn wir nicht vergeben. Ist auch egal, ob sie sich freut oder nicht freut oder was auch immer. Aber in deinem Herzen, wenn du Unvergebenheit da drinne hast, passiert es, dass dein Herz hart wird. Dass du Gottes Liebe nicht mehr empfangen kannst und dass du Gottes Liebe auch nicht weitergeben kannst, weil dein Herz hart und bitter ist und du nicht frei bist zu lieben, nicht frei bist, deinem Nächsten frei zu begegnen. Und ich glaube, dass viele unserer Beziehungen daran kranken, dass wir nicht wirklich vergeben können. Ich weiß, dass das schwer ist zu vergeben und Vergebung ist manchmal auch ein Prozess. Es gibt Dinge, die sind auch nicht vergeben, dadurch, dass man einmal sagt, Jesus, ich vergebe dieser Person. Es ist eine bewusste Entscheidung, die wir treffen können, treffen sollten, damit Jesus sein Werk da tun kann, damit er uns in unserem Herzen begegnen kann und uns Frieden schenken kann. Und das Geschenk, was du dafür bekommst, dass du das loslässt, was vielleicht, wo du vielleicht Rachegedanken hast oder Wut oder du weißt, dass du ungerecht behandelt wurdest oder was auch immer. Wenn du das loslässt und sagst, Jesus, ich möchte vergeben und ich möchte dir vertrauen, dass du mein Herz heilst und dass du mir hilfst, dieser Person zu begegnen, so wie du es möchtest, dann wird er dir stückweise dazu verhelfen. Es ist oft ein Prozess. Die meisten Dinge funktionieren nicht so. Aber es ist eine Entscheidung, die wir bewusst treffen können. Ja, so dachte ich, nehmen wir uns einfach noch einen Moment Zeit, dass wir einfach uns nochmal das kurz einfach durch den Kopf gehen lassen und überlegen, ob es eine spezielle Beziehung gibt, wo wir wirklich Veränderung brauchen, sei es eine Freundschaft oder Ehe oder die Beziehung zu einem Kind, wo man ein Problem hat. Ja, wer will, kann auch gerne zusammen beten und dann werde ich nach dem Lied noch ein Abschlussgebet beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du zu unseren Herzen sprichst, Jesus. Ich danke dir, dass du gekommen bist auf diese Welt, um uns mit dir zu versöhnen und um uns auch untereinander zu versöhnen, Jesus. Und du siehst, dass wir Menschen sind, du siehst einen jeden von uns in unserer Unvollkommenheit, auch mit unserer Geschichte, wo wir vielleicht einfach negativ geprägt sind, Herr, und wo wir deine Heilung brauchen, wo wir deine Veränderung brauchen, Jesus. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hilfst, dass du mir hilfst, Jesus, dass die Beziehungen, die ich habe, Herr, dass sie gesunden, dass sie ja heil sind, dass du mir hilfst, Jesus, einfach Beziehung zu leben, so wie du es dir vorgestellt hast, Herr, dass ich das von dir lernen darf, wie ich mit meinem Gegenüber umgehen kann, wie ich auch mit mir selber umgehe, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns segnest, Herr, dass wir da einfach enger mit dir verbunden sind und enger von dir lernen, Herr, wie wir Beziehungen leben können, in denen du dich offenbarst, in denen du ja wirkst mit deinem Wesen, mit deiner Liebe. Ich bitte dich, dass du kaputte Beziehungen wiederherstellst, Herr, wo es vielleicht die Beziehung in der Ehe ist oder zu uns, zu Kindern ist, zu Freunden ist, in der Verwandtschaft, Herr. Ich bitte dich, dass du Vergebung schenkst und dass du wiederherstellst, Jesus. Du sagst, dass du gekommen bist und dass du alles neu machst in deinem Geist. Und so vertraue ich dir, dass du das in dem Leben von jedem Einzelnen von uns wirken willst, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns da weiterführst diese Woche und dass du uns ja einfach Stück für Stück da weiterhin führst, Jesus, dass es dir die Ehre gibt und dass wir dich besser kennenlernen und ein Segen sein können, so wie du uns gesegnet hast, Herr. Amen.